So, willkommen zum letzten Vortrag zur Virtualisierung. Es geht wieder von KVM, sind wir zu Docker gekommen, wieder zu KVM und jetzt sind wir wieder bei Docker. Und jetzt geht es darum, wie kann man die Möglichkeiten vom Docker in der Lehre einsetzen.
Jetzt? Ja, gut. Also ich bin der Frieder, ich studiere in Zwickau Informatik und ja, wollte jetzt was über Docker erzählen, wie wir das jetzt vorhaben einzusetzen in der Lehre. Also die Motivation ist die, dass wir ziemlich viele Module haben mit praktischen Übungen und da ist immer das Problem, dass die Leute irgendwie neue Software installieren sollen, meistens auf ihren Laptops, weil ja, diese PC-Pools sind meist nicht so super ausgestattet bei uns. Aber auf jeden Fall ist immer das Problem am Anfang, den Leuten die ganze Software zu verteilen, dass die das hinkriegen mit dem Einrichten und Konfigurieren und so. Und wenn man nur 7 Praktika am Semester Zeit hat und 2 davon irgendwie für die Einrichtung von Software drauf geht, dann ist nicht mehr viel Zeit, um den Leuten richtig was beizubringen. Und ja, wie könnte man das vielleicht noch lösen? Dass sich die Studenten nicht durch 5-6 Seiten Konfiguration arbeiten müssen und dann noch 5-mal bei Stack Overflow gucken, weil irgendein Config-Parameter vergessen wurde oder ähnliches. Ja, man könnte entweder eine VM nehmen, hat man allerdings das Problem, die baut man jedes Semester wahrscheinlich neu, weil man wieder Software updaten muss und vielleicht andere Beispiele einbauen möchte. Und ja, dann geht man halt zu den Studenten hin. Hier, wir haben eine 20 GB VM für euch. Packt ihr euch mal auf den Laptop. Ja. Will man auch dann nicht jedes Semester irgendwie warten müssen, weil das ist anstrengend und zeitraubend. Haben wir uns überlegt, vielleicht könnten wir ja irgendwie mit Docker was machen, dass das besser wird. Docker hat sich ja vorgenommen, Build, Ship and Run, ganz einfach, easy. Einer baut das, einer richtet das fertig ein, dann können die Leute hingehen, sich das Image ziehen, ein Run-Kommando, fertig, läuft. Gut. Wie ist jetzt der Unterschied zur VM genauer? Naja, bei einer VM ist es halt so, dass immer ein Guest OS mit emuliert wird und in dem OS dann in der VM diese ganzen Abhängigkeiten drin sind, Tools, die man vielleicht noch braucht und dann die extra Dateien mit den Beispielen und Daten irgendwie so. Und dann liegt da oben die App drauf. Docker macht das ein bisschen kleiner, einfacher. Die setzen auf einem Linux-Kernel auf. Haben dann die Container-Engine und in den einzelnen Containern liegen dann abgekapselt diese Apps mit ihren Dependencies drin. Was ähnlich ist zwischen Docker und einer VM, also in einem Docker-Container, der hat seinen eigenen PID-Tree, also seinen Prozessbaum, der ist abgekapselt und ähnlich wie bei einer VM hat er auch nur einen Teil von der Festplatte. Also bestimmte Verzeichnisse, auf die er zugreifen kann und mit dann arbeiten kann. Ja, Docker benutzt sowas ähnliches wie LXC-Container. Also wer es genau wissen will, das wird mit C-Groups und Namespaces geregelt, dass das abgekapselt wird und die Container nicht irgendwie auf dem ganzen Host rumobern können. Ja. Wenn ich jetzt sage, es nutzt Linux-Kernel-Features, wie jetzt? Die Studenten haben nicht alle Linux? Traurig eigentlich. Naja, gut. Docker hat inzwischen auch eine Toolbox zusammengebaut. Das stellt quasi die Docker-Engine, dann das Compose-Feature, die Docker-Machine, was im Prinzip eine VM aufsetzt, und Kitematic als eine GUI zum Klickibundi-Verwalten von Containern zur Verfügung. Damit hätten wir quasi auch die ganzen Windows- und Mac-User abgefackelt. Ja gut, die haben dann halt das Problem, dass trotzdem irgendwie eine VirtualBox angeworfen wird und das alles in einer VM läuft. So, und wie funktioniert das jetzt mit diesen Images und Containern? Also ein Image ist im Prinzip ein Template für so einen Anwendungscontainer. Das heißt, da sind die ganzen Abhängigkeiten drin, da ist die App drin installiert und es gibt Standard-Startanweisungen für so einen Container. Und wie kommen wir jetzt an so ein Image ran? Das erkläre ich euch gleich, nachdem ich gesagt habe, wie das Image aufgebaut ist. Es basiert immer auf einem Basis-Image, das ist im Prinzip so ein ganz einfaches BootFS, was im Prinzip eine Linux-Kernel drin hat, und dann kann man halt Programme hinzufügen, beziehungsweise die ganzen Dependencies, ja. Also wir haben hier dieses BootFS mit dem Linux-Kernel, der da drin ist. Dann können wir da eine beliebige Distro draufwerfen, also in dem Fall hier einen Debian. Da wird ein Layer erstellt, und auf dem Layer kommt dann mit der nächsten Anweisung für das Image das nächste Layer. Also in dem Fall fügen wir hier jetzt einen Emacs zu dem Debian hinzu und dann noch einen Apache. Und dann haben wir einen fertigen Container. Wenn wir dann anwerfen, können wir halt da auf den Emacs zugreifen und auf einen Apache-Webserver. Genau. Das Schöne ist, durch dieses Layout-File-System, was durch die Images implementiert ist, können wir großartig Caching nutzen. Das heißt, wenn wir einmal dieses Debian-Base-Image gezogen haben, dann brauchen wir, wenn wir jetzt einen Image meinetwegen mit einem Vim installiert haben wollen, brauchen wir nur im Prinzip den Diff runterladen oder bauen, sodass wir dann quasi nicht noch mal das komplette Betriebssystem runterladen müssen. So, wie kommen wir jetzt an die Images ran? Also es gibt zwei Varianten. Einmal dieses Docker-Pull, das geht zu dem Docker-Hub hin. Also Docker bietet eine Registry an, wo ganz viele Community-gebaute Images verfügbar sind und auch offizielle Images, die man nutzen kann, um darauf dann aufzubauen. Also es würde dann so aussehen, dass man sich eine Kommandozeile aufmacht und sagt Docker-Pull, und dann in dem Fall würde es jetzt einen PostgreSQL-Server runterladen mit der Version 9.5. Die Alternative dazu ist, dass man sich so ein Image selber baut, was dann bei uns meistens der Fall sein wird. Und das kann man einmal entweder per Hand machen, dass man sich einmal so einen Container aufmacht, dann gibt man dann nacheinander da Befehle ein und irgendwann sagt man dann, ich möchte das jetzt so als Image speichern, dann sagt man Commit, und dann werden die ganzen Diffs weggespeichert und dann kann man das Image noch taggen und dann hat man das per Hand rumliegen. Ist aber ein bisschen unpraktisch, wenn man dann nachvollziehen will, was ist jetzt genau passiert, was ist in dem Image mit drin und welche Befehle wurden ausgeführt. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, so ein Image über ein Docker-File zu bauen. Also da stehen im Prinzip die ganzen Anweisungen, die man sonst per Hand reingeschrieben hätte, drin. Man kann dieses Docker-File, das ist einfach eine Textdatei, kann man ins Git werfen und dann kann man schauen, ja, wenn ich das Image jetzt baue, dann ist das und das abgelaufen. In dem Fall nehme ich jetzt hier als Basis-Image dieses gerade schon angesprochene Postgres. Dann steht in der zweiten Zeile ein Main-Tag. Nee. Hä? Jetzt habe ich hier was anderes. Okay. Dann sage ich halt, ich möchte hier noch ein Verzeichnis anlegen. Dieses offizielle Postgres-Image stellt jetzt in dem Fall die Möglichkeit, dass wenn dieser Postgres-Server angeht, alle Skripte, die in diesem Directory liegen, werden ausgeführt. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, irgendwie einen User anzulegen über so ein ganz normales SQL-File. Also in dem Fall haben wir uns eine Datenbank ausgedacht, einen Nutzer angelegt und ein paar Datensätze schon eingebaut, die dann die Studenten zur Verfügung haben sollen, wenn sie mit dem Praktikum starten. Dieses Expose sagt dann, wenn ich den Container anschalte, dann wird genau dieser Port 5432 freigegeben, um von einem, entweder vom Host oder von einem anderen Container, der dagegen gelinkt wurde, irgendwelche TCP-Connections anzunehmen. Genau. Ja, und dann gibt es noch die Container, mit denen arbeitet man dann. Ein Container basiert immer auf einem Image, was wir benutzen, und die kann man dann so für zwei unterschiedliche Varianten nehmen. Also entweder man hat nur einen kurzzeitigen Job, das ist beispielsweise, wenn man irgendwie einen Test laufen lassen will, dann sagt man halt, der Container startet, führt die Tests aus und dann geht der Container wieder aus und man hat halt irgendwelche Ergebnisse da liegen oder nicht. Die Alternative dazu ist irgendwie so ein langlebiger Service, das wäre dann bei so einem SQL-Server der Fall oder bei einem Application-Server, oder wir hatten auch bei uns in der Infrastruktur einen GitLab-Server, der besteht im Prinzip aus drei Containern, einen Redis, einen MySQL und dieser GitLab, und die Container laufen im Prinzip die ganze Zeit. So. Ja, was man bei diesen Containern noch mitgibt, was beim Image nicht drin ist, sind irgendwie so spezielle Konfigurationen. Also wenn wir Dateien vom Host im Container benutzen möchten, dann müssen wir das Verzeichnis in den Container reinmounten. Und wenn das der Fall ist, kann auch der Container dann irgendwelche Ergebnisse über dieses Verzeichnis wieder auf die Platte schreiben. Das ist ganz wichtig, wenn man irgendwelche Ergebnisse behalten will, die dann nicht nach einem Container-Neustart wieder weg sein sollten. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Ports auf den Host zu mappen. Also wenn ich jetzt nur über so eine Expose-Anweisung sage, ja, der Container stellt jetzt diesen Port zur Verfügung, dann heißt es noch nicht, dass ich vom Host draufkomme. Das zeige ich euch gleich dann, wie das richtig funktioniert und wie man das dann beim Containerstart mit angeben muss. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, Environment-Variablen anzugeben. Ganz klar, wenn ich jetzt irgendwie auf einer anderen Maschine bin oder in einer komplett anderen Umgebung, also für Testing oder Production, brauche ich dann halt irgendwie unterschiedliche Konfigurationen, die das Image benutzen möchte. So, wie machen wir jetzt so einen Container an? Das geht über den Docker-Run-Befehl. Hier haben wir jetzt, ja, Docker-Run sagt im Prinzip, ich möchte jetzt von dem Image einen Container starten. Dass die beiden Flex I und T sagen, ich möchte einen interaktiven Container starten, also ich möchte per irgendeinem Befehl oder einer Kommandozeile mit dem Container interagieren. Das T sagt, es macht ein TTY auf, also wenn der Container startet, dann fliegt erstmal Standard-Out und Standard-Error irgendwie in der Konsole raus. Das minus minus RM sagt, naja, wenn der Container fertig ist mit Laufen, wenn er seinen Job erledigt hat, dann wird er wieder gelöscht. Würde man das Flag nicht setzen, dann liegen die Container noch rum. Ist auch ganz nützlich, wenn man debuggen möchte, dann kann man dann hinterher noch gucken, was bei dem Container so passiert ist. Mit minus minus name kann ich einem Container den speziellen Namen geben. Wenn man das jetzt nicht macht, dann bekommt der Container von der Engine irgendeinen beliebig langen Hash. Dann könnte man den Container noch über den Hash ansprechen, aber das ist eher anstrengend, weil man immer nachgucken müsste, was für ein Hash hat jetzt der Container, habe ich den wirklich gestartet, und naja, das macht dann auch die Interaktion mit mehreren Containern schwieriger. Dieses minus minus volume macht quasi das, was ich vorhin schon angesprochen habe, das mountet ein Directory vom Host in den Container rein. Da kann ich dann auch beliebige Pfade angeben, also meistens ist es so, ich möchte den Container von dort starten, wo ich gerade bin, und habe irgendwelche relativen Verzeichnisse, in denen jetzt irgendwie Source-Dateien liegen oder Datenbankdaten. Die werden dann in den Container gemountet und dann gibt man eben noch den Pfad an, den es im Container haben soll. Also wenn ich jetzt den Postgres-Default-Einstellungen genommen habe, da ist das Containerverzeichnis, wo die Datenbankdaten abgelegt habe, immer irgendwie so ein /var/postgres/pg/data oder sowas. Und das möchte ich halt auf dem Host an einer anderen Stelle haben, deswegen sage ich jetzt hier in dem aktuellen Verzeichnis, wo ich bin, dann nehme ich ein Subdirectory pg-data und dann kommen halt die Daten, die in dem Container generiert werden oder verändert werden, genau an dieser Stelle raus. Das minus minus publish sagt im Prinzip jetzt, ich nehme den Port 5432 vom Host und mappe den auf den Port 5432 im Container. Also wenn ich jetzt quasi eine Bash-Off machen möchte in den Container rein, dann muss ich sagen, hier, ich gehe jetzt über diesen Port 5432 und habe dann den gemappten Port drin. Das Mapping ist auch wichtig zu nutzen, wenn man irgendwie mehrere von diesen Services nutzen möchte, also mehrere Datenbank-Container, und die aber auf unterschiedliche Ports auf dem Host mappen möchte. So, dass ich da quasi gleichzeitig mehrere Server laufen lassen kann und aber über unterschiedliche IPs dann mit diesen sprechen kann. Das minus minus env ist so eine Environment-Variable. Dieser Postgres an der Stelle ist so eingestellt, dass der quasi die Environment-Variable db-name nimmt, um zu klären, auf welcher Datenbank man arbeitet, wenn man den Container startet. Das clt/simple-latest ist dann die Benennung von dem Image. Also man hat meistens irgendwie so einen Owner oder eine Company, die das Image gebaut hat. Das wäre in dem Fall CLT. Das Simple ist dann die Kennzeichnung von dem direkten Image. Also ich habe das jetzt Simple genannt. Und nach dem Doppelpunkt kann man immer noch einen Tag angeben. Also wenn man jetzt mehrere verschiedene Versionen von so einem Postgres hat. Das eine läuft mit einem alten Postgres 9.1, dann gibt man halt den Tag 9.1 ein und hat dann halt eine ältere Version von dem Postgres. So kann man relativ easy unterschiedliche Versionen benutzen, wie man es vielleicht beim Testen braucht, dass man da auf ganz unterschiedlichen Versionen von älteren Anwendungen oder Anwendungen, gegen die man programmiert und arbeitet, benutzt. So, damit hat man dann im Prinzip einen Container an. Jetzt haben wir aber nur den Anwendungsfall, dass wir irgendwie einen Application-Server haben wollen und einen Datenbank-Server und die sollen dann miteinander reden. Müsste man jetzt mehrere Shells aufmachen und dann jedes Mal so einen Run-Befehl eingeben. Macht es für die Studenten auch nicht unbedingt leichter. Deswegen gibt es auch das tolle Tool Docker Compose. Da kann man eine YAML-Datei für die Konfiguration anlegen und da alles reinschreiben, was bei so einem Docker-Run-Befehl abgehen muss. Also da schreibt man diese Environment-Variablen rein, man schreibt rein, welche Verzeichnisse genutzt werden sollen und so weiter und so fort, was man auch alles bei dem Docker-Run-Kommando machen kann. Es gibt auch eine relativ einfache Möglichkeit, mehrere Container damit zu verlinken, indem man sagt, der Datenbank-Container steht jetzt da, und dann nehme ich den Applikationscontainer und linke den gegen den. Damit wird zwischen den beiden ein virtuelles Netzwerk aufgebaut und die beiden Container bekommen gegenseitig noch ein paar Environment-Variablen zugewiesen, über die sie dann kommunizieren können. Also quasi ist das sozusagen ein kleines Docker-Run at scale. So, das war jetzt ziemlich schnell durchgerauscht, aber jetzt möchte ich euch noch ein bisschen zeigen, was da alles abgehen kann. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles so, wie ich mir das vorstelle. So, das geht natürlich nicht so. Ach Leute. Und da hat sich der Ex gekillt. Herzlichen Glückwunsch. Das wollten wir nicht haben. Nee. Sorry. Jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Also gucken wir uns zuerst mal diesen Postgres an. Also unsere Zielstellung war, wir wollen einen Datenbankserver, mit dem die Studenten arbeiten können. Und da sollen dann schon Beispieldatenbanken, einen Datenbanknutzer angelegt werden und ein paar einzelne Daten reinkommen. Und dafür wollen wir unser eigenes Docker-Image bauen. Also gucken wir uns mal das Docker-File an, was wir dafür erstellt haben. Das macht im Prinzip gar nichts Kompliziertes. Das nimmt einfach dieses Base-Image, was in der offiziellen Registry zur Verfügung steht, was ein Postgres 9.5 ist. Dann erstellen wir halt dieses Verzeichnis, wo dann die standard ausgeführten Skripte drin liegen, kopieren dort unser Init-Skript für unsere Datenbank rein und dann machen wir halt den Port auf. An der Stelle ist es ein bisschen tricky, wenn man so ein offizielles Image nimmt, sollte man nachschauen, wie das aufgebaut ist. Also guckt man dann irgendwie in den Docker-Hub, beziehungsweise alles, was im Docker-Hub zur Verfügung steht, liegt auch auf GitHub. Da kann man nachgucken, wie das Image aufgebaut ist, worauf das aufbaut und welche Skripte das alles zur Verfügung stellt. Gerade bei den offiziellen Images, die durch Docker direkt verifiziert wurden, dass die nie irgendwelchen übsten Quatsch machen, ist auch meistens ziemlich gute Dokumentation dabei, dass man eine gute Idee bekommt, wie man das Image benutzen kann und sollte. In dem Fall habe ich jetzt nachgeschaut, wie gesagt, haben die das Image so gebaut, dass es eben alle Skripte in dem genannten Ordner ausführt und auch eine Standardstartanweisung zur Verfügung stellt, die im Prinzip den Postgres-Server anmacht. Also brauche ich mich an der Stelle hier in unserem Docker-File nicht drum kümmern, wie der startet, was der startet, sondern ich weiß, dass es halt passiert. Schauen wir uns mal kurz noch diese Init-Zyklen an. Also hier habe ich im Prinzip ein ganz einfaches SQL-File, wo halt ein paar Befehle drinstehen zum Nutzer anlegen, dann legt es ein paar Datenbanktabellen an und wirft ein paar Beispieldaten rein. So dass sich dann die Studenten nicht nochmal drum kümmern müssen, dass das passiert und die irgendwie eine initiale Datenbank schon zur Verfügung haben. Da ich mir immer ganz schlecht merken kann, was ich tippen will, habe ich mal ein ganz kurzes Skript geschrieben. Hier steht im Prinzip nur der Docker-Run-Befehl drin. Also ich habe hier, wie schon gesagt, dieses IT, damit ich dann mit dem Container interagieren kann, beziehungsweise sehe, was in dem Container abgeht. Gebe denen den Namen, mounte das Volume rein, was hier als Directory da liegt, damit dort dann die Daten gespeichert werden, weil würde ich das nicht machen, dann wären die ganzen Änderungen, die der Student ganz fleißig im Praktika erarbeitet hat, dann weg, wenn der Container aus ist. Und dann wundert sich, wenn man das nächste Mal den Container anmacht, ich habe da gearbeitet letzte Woche, warum ist das alles weg? Jetzt kann ich meine Hausaufgaben nicht abgeben. Eher unschön. Ich muss ja mal noch ganz kurz dieses Verzeichnis weglöschen, sonst geht nämlich alles kaputt. Wie es halt live immer so ist, ne? Vergisst man plötzlich das Passwort. Nee, alles gut. Also ich führe jetzt diesen Befehl aus, Docker run. Und jetzt geht der Datenbankserver an. Dann sehen wir hier, der erstellt den User und die Datenbank und die Tabellen dazu. Genau. Jetzt wollen wir mal noch reingucken, ob da wirklich diese Tabellen da sind. Da können wir jetzt per Docker exec ein Terminal aufmachen in diesen Container da. Da hier, ich führe in dem Container eine Bash aus und da bin ich hier drin. Das wollten wir natürlich nicht. Ich möchte ja dieses P-SQL ausführen, damit ich da irgendwie direkt mit der Datenbank interagieren kann. Und muss erstmal wieder in den Ordner gehen. So. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Befehl in dem Container ausführen möchte, mache ich das jetzt nicht direkt in dem Container, sondern was ich jetzt in dem Falle mache, ich werfe einen neuen Postgres-Container an, verlinke den gegen den Container, den wir gerade angeschalten haben, nehme hierfür aber nicht dieses selbstgebaute Image, sondern das ganz normale, weil ich brauche ja da keine Daten drin, und führe eine Shell aus, die im Prinzip einen PSQL anmacht, sich über diese Environment-Variable, die Docker Engine jetzt erstellt hat, damit die Container miteinander kommunizieren können. Hier wird der Port noch angegeben und jetzt sage ich, ich möchte hier auf die Postgres-Datenbank mit dem Nutzer, den wir für uns angelegt haben, weil in der Zieldatenbank ist der verfügbar. So, und jetzt bin ich im Prinzip auf der Postgres-Datenbank mit unserem Nutzer. Können wir mal nachschauen, was gibt es jetzt hier für Datenbanken. Sehen wir hier, für unseren Nutzer wurde was angelegt und die Postgres-Datenbank wird standardmäßig angelegt und dort sollten jetzt unsere Tabellen drin sein. Und da haben wir unsere drei Tabellen mit den Studenten, den Übungen und wann, wo wer teilgenommen hat. Genau. Also haben wir im Prinzip durch diese drei Dateien, die wir uns vorhin angeguckt haben, unsere Docker-File, die wir selbst geschrieben haben, durch dieses SQL-Skript und durch das Run-Kommando relativ einfach ein eigenes Image gebaut, wo die Studenten dann schon Daten und Datenbanken zur Verfügung haben. So, nun habe ich aber davon gesprochen, dass wir nicht nur die Datenbank haben wollen, sondern da noch einen Applikationsserver dazu. In dem Praktikum, um was es geht, sollen die Studenten mit einem JBoss Wildfly arbeiten. Und ich habe das bis vor einer Woche noch nicht angefasst gehabt und habe mich dann erstmal durcharbeiten müssen, wie man denn so einen Wildfly konfiguriert. Die 5-Seiten-Configs einrichten, hat keinen Spaß gemacht. Also haben wir uns ein Wildfly-Image gebaut, wo ja, die ganzen Konfigurationen schon fertig eingerichtet sind. Das sieht hier ein bisschen komplizierter aus. Also wir haben hier das offizielle JBoss Wildfly-Image. Das hat schon einige Environment-Variablen zur Verfügung gestellt. Die kann ich hier direkt nutzen. Die kommen halt beim Base-Image mit. Dann richte ich mir noch eigene Environment-Variablen ein, damit ich einfacher mitarbeiten kann. Was man sonst per Hand machen müsste, ist irgendwie so Erstellen von eigenen Nutzern, die dann in einem Wildfly arbeiten können. Also ich habe ja einen Admin-Nutzer angelegt und einen normalen Nutzer. Das Wildfly bringt zwar von Haus aus einige Datenbankverbinder mit, also diese JDBCs, die Datenbankkollektoren für Java, für Postgres leider nicht. Da müssen wir das halt noch runterladen und in einen bestimmten Ordner legen. Den Ordner habe ich jetzt auch wieder per Environment-Variable deklariert. Dann noch so verschiedene Aufräumarbeiten, die der Wildfly halt verlangt. Dann laden wir von einer Webseite über ein einfaches Curl-Kommando diese Jar runter, also diese Postgres-JDBC, werfen das in einen bestimmten Ordner und fügen dann über das Add-Kommando quasi Dateien noch in das Image hinzu, die wir jetzt neben der Docker-File liegen haben. Also wenn wir jetzt in das Conf-Verzeichnis schauen, liegen da einige Konfigurationsdateien, die dann ausgeführt werden müssen, beziehungsweise geändert werden müssen, damit die Datenbankverbindung zu dem anderen Container hergestellt werden kann. So, das passiert im Prinzip über so ein Config-Skript. Das Komplizierte an dem Wildfly ist, ja, ich kann zwar Datenbankverbindungen irgendwie anlegen und machen, aber dafür muss der Wildfly erstmal an sein. Deswegen passiert jetzt in diesem Config-Skript muss natürlich auch die Dateiendung angeben. Folgendes. Er macht erstmal den Wildfly an, indem er dieses JBoss CLI-Skript nimmt, benutzt da eine bestimmte Config dafür, dann wartet er, bis der Wildfly angegangen ist und dann kann er über wieder ein anderes Skript quasi diese Datenbankverbindung anlegen. Das ist ja alles ein bisschen kryptisch, also man kann sich das auch irgendwie über eine GUI zusammenklicken, aber dafür müsste man erstmal den Wildfly anmachen, sich da auf diese Administrator-Oberfläche einloggen, dort dann klicken, mag ich ja gar nicht sowas. Und dann hat man halt das einmal eingerichtet, aber wenn der Container wieder aus ist, ist es wieder weg, weil es halt nicht persistent ist, diese Konfiguration. Wenn wir das hier während den Image bauen machen, allerdings schon, weil im Ziel-Image sind dann im Prinzip die geänderten Configs drin. Genau. Gucken wir uns nochmal kurz das Docker-File an, was da ganz unten passiert. Wir machen dann die beiden Ports 8080 und 9990 auf. Der 8080 ist im Prinzip bei dem Wildfly, dass man auf die Anwendung zugreifen kann und der 9990 ist der Port für die Admin-Oberfläche. Und dann, wenn der Container angeht, wird nicht das Standardkommando von dem Wildfly Base Image ausgeführt, sondern über CMD dieses Kommando, was hier drin steht, also diese Execute Shell. Genau. Jetzt müssen wir unseren Postgres wieder anmachen. Der geht jetzt natürlich nicht, weil dieses Verzeichnis rumliegt, was ich noch löschen muss. Also es ist noch nicht ausgereift und noch nicht so richtig sauber, wie man es eigentlich haben will. Aber wir sind auf einem guten Weg. So, dann habe ich mir wieder so ein kleines Helferskript gebastelt, was jetzt dieses Docker-Run-Kommando für den Wildfly enthält. Da bekommt jetzt im Prinzip wieder einen Namen. Dann dieses Link sagt, ich verlinke jetzt diesen Postgres-Container mit dem Wildfly-Container. Und zwar nenne ich den innerhalb des Wildfly-Containers Postgres, dass der quasi bestimmte Environment-Variablen von diesem anderen Server mitbekommt. Dann mache ich halt hier noch mit dem Port-Mapping die beiden Ports auf. Das heißt, ich nehme den Port innerhalb des Containers, den 8080, und hänge dann nach draußen auf meinen Host auf die 8080 mit einem 9990 genau das gleiche. Und da ich hier, wir nehmen noch jetzt dieses Image, was wir selbst gebaut haben. Und wenn wir richtig viel Glück haben, sollten wir jetzt gleich einen Wildfly da haben. Und da ist er. Können wir in die Konfiguration schauen. Also irgendwie hier in diesem Subsystem sollte jetzt eine Data Source angelegt sein. Und da haben wir eine. Kann man anschauen. Diese JDNI wurde angelegt. Die Verbindung wurde angelegt. Und wir haben auch unseren Datenbanknutzer jetzt schon drinstehen, inklusive dem Passwort. Und Datenbankverbindung erfolgreich hergestellt. Also ich kann jetzt, wenn ich eine App baue und in diesen Wildfly reinwerfe, direkt mit der Datenbank, wo schon Daten drinstehen, arbeiten. Seht schon, ich komme gerade hier gar nicht klar. So, wie weit waren wir jetzt? Demo-Zeit. Ja. Also es war jetzt ganz schön viel zu tippen, einige Skripte zu bauen, und wir haben jetzt über zwei Terminals diese beiden Container angemacht, mussten da jeweils so ein Run-Kommando bzw. halt das Shell-Skript starten. Und naja, wenn die Windows-Nutzer oder Mac-Nutzer noch nicht großartig mit einer Kommandozeile gearbeitet haben, dann ist das für die Studenten ein bisschen kompliziert, und selbst als erfahrener Nutzer hat man nicht immer Lust, so viel rumzutippen. Deswegen die globale Lösung für Linux. Wir bauen irgendwie ein Bash-Skript dafür. Oder alternativ, wir legen einen Makefile mit dazu, wo im Prinzip auch schon diese Docker-Run-Kommandos drinstehen. Und dann kann man etwas magischer diese Container einfacher starten, ohne so viel tippen zu müssen. Das Ganze ist natürlich nicht nur für unseren Anwendungsfall in der Lehre, sondern man kann das auch für Open-Source-Projekte sehr schön nutzen. Also gerade wenn es irgendwelche komplizierteren Setups für ein Projekt sind, wo man schauen muss, ich brauche jetzt noch die 5, 6, 7 Bibliotheken, aber bitte nur die 3 Versionen, mit denen ich es wirklich getestet habe. Das macht es auch für Leute, die ein bisschen mitarbeiten möchten, extrem schwierig, weil sie jedes Mal dann durch die Setup-Routine gehen müssen. Und dann haben sie vielleicht für ein anderes Projekt noch eine andere Version von einer Bibliothek, mit der das eine Projekt funktioniert, das andere wieder nicht. Ist anstrengend. Also das Einfachste ist, wenn man Projektmaintainer ist, man baut irgendwie ein Docker-File, was ein Docker-Image zusammenbaut, was schon die entsprechenden Bibliotheken mit den Versionen vorhält, wo man dann einfach sagen kann, ich mache jetzt Make, möchte anfangen mit Arbeiten, mache einmal Make Dev und dann geht der Container an, inklusive allen Bibliotheken und Source-Files drin. Ja. Ganz cool ist das auch, wenn man irgendwie sein Projekt gegen verschiedene Versionen und Varianten testen möchte, legt man einfach mehrere Docker-Files an, sagt, ich baue das eine Image jetzt mit Bibliothek X Version Y und dann baue ich ein anderes Docker-File, was ein anderes Image dann zur Folge hat mit einer anderen Version von der Bibliothek. Das Einfachste ist dann, ich mache so ein Docker-Compose ab, wenn ich wirklich ein komplexes Projekt habe mit mehreren Servern oder Containern, dass quasi das alles schön mit einem Kommando angeht und man einfach loshacken kann. Genau. Was ich jetzt noch nicht gezeigt habe, war dieses Docker-Compose. File, ja. Nee, hier. Ja, wie schon gesagt, es ist eine einfache YAML-Datei, wo dann die Konfigurationen drinstehen. Hier habe ich im Prinzip die erste Zeile sagt, ich habe einen Postgres. Das ist der eine Dienst von meiner komplexen Anwendung und hier unten dieser Wildfly ist der andere. Und dann steht bei dem Postgres da, ich benutze jetzt dieses Image, CLT Postgres mit einem Tag Latest und starte das mit den Environment-Variablen, diesen Ports und diesen Volumes. Was ein bisschen trickreich ist, also gerade wenn man irgendwie auf einem Server ist, der nach draußen hängt, dann will man ja nicht irgendwie global Zugriff auf diese Ports zulassen. Deswegen sage ich jetzt, es ist nur auf die lokale IP gemappt, der Port. Also ich kann jetzt von einem anderen Server, wenn der Port offen ist, nicht da drauf. Dieses Volume etc. Local Time, das ist ganz lustig, wenn man irgendwie eine Testumgebung hat und dann zu komischen Zeiten Container anwirft und irgendwie diese Zeiten dann nicht übereinstimmen. Also gerade wenn man irgendwelche Logs debuggen möchte und man hat mehrere Container und die haben irgendwie zufällig eigenartige Uhrzeitverschiebungen, weil in einem einen Container mal die eine Zeitzone eingestellt ist per Default und bei einem anderen die andere, dann kann man das im Prinzip lösen, indem man einfach dieses etc. Local Time da rein mountet. Dann nimmt es eben die Zeit vom Hostsystem. Genau, bei dem Wildfly im Prinzip ist es ganz ähnlich. Wir nehmen jetzt hier dieses Wildfly Admin Image mit diesen Ports und linken den Postgres Container in diesen Wildfly Container rein. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Das erste Argument bei so einem Link muss immer genau ein Container, der auch in diesem Docker-Compose-Projekt mit drin ist, sein. Also hier kann ich jetzt nur das hinschreiben, was auch hier oben mit drin steht. Das kann ich auch noch ganz kurz zeigen, wie das aussieht. Wir sagen jetzt Docker-Compose ab, dann haben wir dummerweise hier noch einen anderen Container rumhängen. Genau, falls die Container nicht von alleine wegfliegen, kann ich die mit Docker-RM wegwerfen. Und zwar muss ich jetzt am besten alle wegschmeißen. Ne, der ist noch nicht aus. Also hier, genau. Wenn man sehen möchte, was für Container auf dem Host laufen, gibt es das schöne Kommando docker-ps. Und dann werden hier in einer Übersicht angezeigt, welche Container an sind. Also ganz vorne steht die Container-ID. Das ist halt diese ID, die dem standardmäßig zugewiesen wird. Dann steht in der nächsten Spalte das Image, auf dem der Container basiert. Dann das Kommando, was ausgeführt wurde. Das ist jetzt im Prinzip das an der Stelle dieses Shell-Skript, was wir vorhin in dem Docker-File für unser Wildfly-Image drin hatten. Und dann sieht man noch so Sachen, wann der Container erstellt wurde, wie lange der jetzt schon an ist und wie die Ports gemappt wurden. Also vorne steht immer die IP und der Host, Port vom Host und nach diesem Pfeilchen der Port, der im Container angesprochen wird an der Stelle. Also hier diese beiden 8080 und 9990, die wir vorhin schon gesehen hatten. Genau. Um Container wegwerfen zu müssen, können, muss man die ausmachen. Das macht man mit Docker Stop und dann kann man den Namen des Containers angeben, den wir dem gegeben haben. Also einmal die Postgres-Demo. Und wenn er denn dann ausgeht, können wir auch dann noch den Wildfly ausmachen. Das dauert irgendwie ein bisschen, weil die Java-Anwendung von dem Wildfly doch ein bisschen größer ist. Da können wir jetzt nochmal einen Docker PS machen. Also ich habe mir da ein Alias gebaut, weil ich keine Lust habe, das immer so zu tippen. Sind ja alle faul, ne? Und jetzt sehen wir im Prinzip, dass dieser Postgres-Container mit dem Exit-Status 3 gerade ausgegangen ist, vor 2 Minuten. So, und dann kann ich die noch wegwerfen, diese Container. Das hätten wir können jetzt auch in einem Schritt machen. Jetzt müssen wir kurz warten. So, und jetzt sehen wir, es ist nur noch der Container da, der gerade meine Folien bereitstellt. Und jetzt sollte das mit dem Compose abfunktionieren. Und da fliegen die Startanweisungen vorbei. Das Schöne ist, dass Docker Compose sagt am Anfang immer, ja, ich erstelle jetzt einen Container mit diesem Namen Compose und dann dieses Postgres, was wir im Prinzip in der YAML-Datei angegeben hatten. Und weil das Compose auch dazu gedacht ist, dass man Dinge leicht skalieren kann, gibt es dem immer noch eine Indexnummer. Also ich könnte jetzt auch sagen, ich möchte mit dem Compose 5 Instanzen von meinem Datenbank-Container anmachen. Da kann man natürlich dann nicht für alle 5 Container den Host-Port 8080 mounten, weil der ist ja dann schon von einem anderen Container in Nutzung. Dann sagt es hier in der dritten Zeile eben, ich linke jetzt diesen Postgres-Container an den Wildfly-Container und dann fliegen noch die Logs durch die Gegend, die im Prinzip rauskommen, wenn ich den Container starte. Also ich kann jetzt auch eine Konsole auflassen mit diesem Docker-Compose und wenn ich jetzt mit den Containern interagiere und die generieren irgendwelche Logs, dann kann ich hier zuschauen, wie die Logs durch die Gegend fliegen. Genau. So haben wir im Prinzip mit einem einzigen Kommando diese beiden Container fertig konfiguriert, mit unseren Beispieldaten drin angeschalten. Ich denke, das ist dann für die meisten Studenten, auch im ersten, zweiten Semester, die noch nicht so viel mit der Kommandozeile gearbeitet haben, zumutbar. Genau. So ein bisschen Sachen, über die man stolpern kann, wenn man noch nicht viel mit Docker gemacht hat, sind halt zum einen diese Persistenz. Also ich glaube, die ersten 2-3 Wochen damit verschwendet, irgendwelche Konfigurationen in einem Container zu machen, nachdem ich da mich mit einer Bash reingehangen habe. Dann habe ich mich gewundert, dass die nach dem Containerstart weg waren. Bin ich irgendwann drauf gekommen, ich sollte vielleicht doch die Directories irgendwie auf dem Host raushängen, dass ich die Dateien, die ich ändere, da irgendwie auf meiner Festplatte habe und dann beim nächsten Mal wieder reinhängen kann, dass es nicht die ganze Arbeit umsonst war. Das nächste ist mit IP-Adressen. Auch am Anfang ganz oft drüber gestolpert, dass ich mehrere Container miteinander benutzen wollte und dann nach dem Containerstart geschaut habe, was hat denn jetzt für eine IP bekommen von der Docker Engine? Ich schreibe mal die IP jetzt fest in die Config-File von einem anderen Container rein. Ausgemacht, neu angemacht, komisch, andere IP, ich komme nicht mehr auf den Host drauf. Ja, dafür nutzt man dann ganz gerne diese Environment-Variablen, die man irgendwie beim Containerstart konfiguriert, nachschaut, was hat der andere Container, der gerade angegangen ist, für eine IP. Wenn ich den nächsten anmache, dann gebe ich dem eine Environment-Variable mit der IP von dem Container und dann sollte das über einen Startskript irgendwie so eingestellt werden, dass die dann doch sich gegenseitig finden. Zum Verteilen von den ganzen Software-Sachen hatte ich ja schon angesprochen, so eine 20 GB VM will man nicht unbedingt haben. Und die Docker-Images sind zwar kleiner und ich muss immer nur die Diffs irgendwie verteilen, aber es gibt doch einige Tricks, wie man so einen Docker-File schreiben kann, dass möglichst wenige von diesen Diffs und damit von diesen Layern generiert werden, so dass dann die Unterschiede möglichst gering bleiben, also dass die Verteilung dann noch ein Stück schneller geht. Diese Tags von Base-Images, die ich benutzen will, sollte man nicht unbedingt den Latest-Tag nehmen, der immer standardmäßig angehangen wird, wenn man ein neues Image generiert, sondern man sollte speziell die Images selbst taggen, dass man direkt angeben kann, welche Version man jetzt von dieser Software benutzen möchte.
Es gab auch schon Fälle, wo man halt irgendwie in einer Testumgebung einen Latest Tag an seinem Imagebild dranhängen hatte und dann hat man sich gewundert, letzte Nacht, wo hat irgendjemand in die Registrie ein neues Image gepusht und die Version, gegen die ich arbeiten wollte, ist jetzt nicht mehr kompatibel mit der Version, die ich bekommen habe. Also da lieber auf Nummer sicher gehen, immer mehr nachschauen, welche Version und welches Tag von dem Base Image ich benutzen möchte und das reinschreiben. Das nächste sind so Sachen wie Credentials. Also man sollte dran denken, wenn man einen Dockerfile hat und ein Image baut und das eventuell an eine frei zugängliche Registrie pushen möchte und andere Leute laden sich das runter, dann können die sich diese einzelnen Layer von den Images genau anschauen und da stehen dann halt die Befehle drin, die ausgeführt wurden. Und wenn ich da dann irgendwie Nutzer mit einem Passwort angelegt habe, dann können die halt auch nachschauen, was da für ein Passwort drin steht. Ne? Und wenn es ganz blöd kommt und man nicht dran gedacht hat, dass man irgendwie die Portfreigaben auf seinem Host, der vielleicht irgendwo am Internet hängt, einzuschränken, dann können die sich halt einen eigenen Container aufmachen, sagen, hey, ich gehe jetzt dorthin und logge mich mit diesen Credentials, die ich dort in der anderen Registrie in dem Image gefunden habe, ein. Das ist auch so ein Problem, wo sich die ganze Docker-Community noch nicht ganz einig ist, wie man das löst. Also es gibt ein paar Ansätze, dass dann solche Credentials bei dem Docker ran irgendwie über ein temporäres Verzeichnis reingemountet werden, aber so ganz optimal sind die Lösungen noch nicht. Also es ist alles noch am Entwickeln. Genau. Damit wäre ich hiermit durch. Ein paar Sachen, was ich mit Docker schon für Erfahrungen gemacht habe, stehen auf GitHub, kann man mal nachschauen. Ich habe auch ein relativ exzessives .files und Docker-Files-Repo, wo man sich vielleicht ein paar Tricks abschauen könnte. Ansonsten, wenn es Fragen gibt, irgendwie erreichbar über diese E-Mails. Ansonsten stehe ich auch jetzt gerne noch zur Verfügung, wenn irgendwas unklar sein sollte, Fragen. Danke.
Ja. Was ich eigentlich wollte bei Docker ran mit dem Optimierung minus N, welcher Prozess kriegt denn die Variable? Weil ja irgendwie noch normalerweise externe Prozesse nicht an Maschinen.
Das ist eine gute Frage. Im Prinzip geht ja in dem Docker-Container ein Kommando an, standardmäßig. Das ist das, was ich bei Run zum Schluss angeben kann. Also entweder ich habe in meinem Docker-File ganz unten ein CMD-Tag mit drin, was dann einen Befehl ausführt. Oder ich gebe, wenn ich diesen Container starte, nachdem ich das Image angegeben habe, noch einen Befehl an, was vorhin mal eine Bash war. Oder man kann auch sagen, dieses PSQL geht dann an. Und diese Prozesse im Container können dann auf die ganzen Environment-Variablen zugreifen. Also im Prinzip, was das env macht, ist sowieso die normalen Environment-Variablen, die auf in einem normalen Linux-System zur Verfügung stehen, zu erweitern. Ja.
Das heißt, ich habe dann pro Applikation, pro Service, pro Dienst immer einen Layer.
Ein Docker-Container. Nee, ein Container. Und der Container basiert auf einem Image, das aus mehreren Layern erstellt ist. Okay. Also das Image hat im Prinzip die einzelnen Layer.
Das heißt, wenn ich jetzt eine Webserver-Umgebung nach empfindlichen Welten, dann brauche ich quasi einen Docker-Container für das OS, auf dem ich laufen will?
Nee.
Nicht?
Die
vorhin diese Schicht Debian irgendwann mal kam? Oder ist das mein Betriebssystem, dem ich sowieso arbeite?
Das ist im Prinzip das Betriebssystem, was in dem Container zur Verfügung steht. Also ich kann jetzt auf meinem Host, habe ich bei mir jetzt ein Debian laufen, dann kann ich mir aber einen Container anschalten, in dem die ganzen Daten von einem CentOS drinstehen und in dem CentOS ist dann über einen Paketmanager oder über Sourcefiles halt dieser Webserver dann installiert, den du anschalten kannst.
Okay, also ich bräuchte quasi einen Container für das OS, auf dem ich entwickeln will? Oder?
Nee, das ist der eine Container, da läuft dann im Prinzip dein Webserver drin. Und du musst dich nicht unbedingt extra mit diesem Betriebssystem auseinandersetzen.
Okay. Das heißt, ich habe einen Container für den Webserver, einen Container für den Datenbankserver.
Mhm.
Und was halt noch so wollte.
Ja. So in. Bitte?
Und extern Pay
Ja, du machst, also in dem Fall willst, wenn du irgendwie einen Webserver zur Verfügung stellen willst und willst da die, meinetwegen die Logdaten behalten davon, nachdem der Container ausgeht, dann nimmst du im Prinzip dieses Minus mit dem Volume, mountest da ein beliebiges Volume, wo du deine Logs halt auf dem Host hinhaben willst, rein und dann kommen die da an. Genau. Sonst noch, da ist noch eine Frage. Ja. Dann sind die da, ja. Bitte nochmal.
Ich kann ja starten mit Container mit Run.
Ja.
Und dann Strich Always, glaube ich. Also, das heißt, dann muss man jedes Mal den Docker, wenn er gestartet wird, zum Beispiel wenn man das Boot-Vorgang ist, unter Demo gestartet wird, startet er automatisch den Container dann mit.
Ja. Das geht auch. Also so haben wir das bei unseren Infrastrukturcontainern, also gerade irgendwie GitLab oder Jenkins. Da haben wir dieses minus minus always beim Docker Run mit dazugefügt. Also wenn wir den Server mal neu starten müssen, dann gehen die Container automatisch wieder an.
Also die bleiben dann?
Ja, die bleiben dann liegen.
Ohne dass jetzt das hinausmounte.
Ja, in dem Fall schon. Aber wenn man mal die Docker Engine upgradet, dann fliegen die Container alle weg. Also man sollte auf Nummer sicher gehen, dass es irgendwo auf dem Hostverzeichnis raushängt.
Yep. Sind jetzt noch Fragen? Das Mikro ist leider kaputt. Das ist
wahrscheinlich schon eine Frage, weil ich nochmal nicht kenne. Persistenz geht nur, indem ich ein externes Filesystem reinmache. Die Maschinen selber haben kein Filesystem.
Nee, es ist ja keine Maschine, es geht nur einen Container an. Also, ja, du musst das irgendwie raushängen.
Wenn man das runterfährt und die Maschine wieder hochfährt, sind die kein Server mehr. Das heißt, es ist in dem Container kein Filesystem drin, was eine Persistenz ist, nur alles extra.
Also es hat schon wie ein eigenes Filesystem, aber halt nur was in dem Image drin steht. Also die Configs würden jetzt erhalten bleiben, wenn ich einen neuen Container anmache. Aber was ich an Nutzdaten haben möchte, die muss ich raushängen.
Ja. Also wenn, aber nur deswegen, weil sie Volumen zu groß sind und das
bleiben. Nee, weil die sonst dann wegfliegen.
Ja, warum fliegen jetzt dann welche Configs nicht? Das ist doch selbst, das sind Werte, die im Fall stehen.
Nee, ich habe ja dann diese Nutzdaten nicht im Image mit drin, sondern ich generiere oder benutze die ja nur, wenn der Container an ist.
Ja, sicher, ich mache den Container an, dann gebe ich da irgendwelche Befehle rein. Einige Befehle konfigurieren was, einige Befehle schreiben, dass ich meine Postgres anfange. Ich muss jetzt das eine weg und das andere nicht.
Das ist so lange.
Ja, voll klar,
das
ist
die Antwort.
Vielleicht nicht so, was ich formuliere.
Das ist nämlich, was du hochfährst. Das wurde vorher irgendwann mal gebaut. Das ist die Konfiguration, die da ist nach dem Hochfahren, die hat er vorher in irgendeinem Schritt mal definiert und hat dann diesen Stand, dieses Image erzeugt.
Und die bleibt auch so.
Und die deswegen ja. Bleibt die aber.
Das
ja,
ist
Ding hoch.
Das ist schon mal
rekordiert. Nee, du kannst danach von dem Image wieder was machen. Also du kannst das Skript machen lassen, was halt irgendwie von blödes Infos schreibt. Aber wenn du ausmachst, ist das wieder weg. Und also auch deine Config, wenn du jetzt in dem laufenden Image ändern würdest, du machst es aus, ist deine Änderung weg.
Okay,
wenn du die Config ändern willst, müsstest du also quasi in eine neue Version dieses Image irgendwie bauen.
Okay. Das heißt, ja. Wenn ich total warten behalten will, würde ich es extra nicht.
Ja.
Okay. Ich glaube aber nicht, ich glaube, es ist ein Angriff, der den Container, den du erzeugt hast, nicht löscht. Sind die Daten, wenn man diesen speziellen Container, der gestartet worden ist, eben in die Config eingedickt hat oder die Daten schon wieder vorhanden? Das ist so weit, wie ich das verstanden habe. Solange ich mit dem, wie wir vorher schon geredet haben, Persistenz der Daten, solange es dir gelingt, beim Neustart wieder die ID von dem Container einzugeben, indem du die Änderungen gemacht hast, bleiben die schon.
Bin ich mir gerade gar nicht hundertprozentig sicher, das müsste ich ausprobieren.
Das war ja, zuerst also, erste Enttäuschung, die Daten waren alle weg, aber ich bin draufgekommen, weil jetzt ein neuer Start macht dann natürlich wieder einen neuen Container auf, der wieder sozusagen unfreiwillig ist. Aber wenn ich den Container hernehme, den ich vorher gestartet habe und den auch einmal restarte, bleiben diese Daten schon einmal. Solange dieses Container-File da ist, bleiben die Daten.
Ja, wenn so ein Container angeht, der erstellt auch in einem /var-Verzeichnis unterhalb des Docker-Verzeichnisses irgendwie so ein eigenes File-Layer, ja.
Ja.
Das muss immer, der kann das mit ersten und zweiten Programm und Serverbase zum Beispiel und dann ist es am nächsten Tag
wieder. Genau, dann ist es da noch drin, aber dann hast du natürlich keine Daten, dann kannst du das gut. Das ist dann so ein
Problem. Ja. Okay. Gut.
Dann nochmal herzlichen Dank.
Danke.
Kannst du das Mikro haben, das. Dann bedanke ich mich dafür und der Linux-Tag ist damit beendet. Schönen Dank für die Teilnahme und ein Wiedersehen im nächsten Jahr hier in Chemnitz.